Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich grüße Sie mit der Losung für den heutigen dritten Sonntag nach Epiphanias aus Psalm 104. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Wir feiern miteinander diesen Gottesdienst im Namen unseres himmlischen Vaters, unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes, der das Wort Gottes in uns lebendig macht. Bitte schlagen Sie mit mir im Gesangbuch die Nummer 238 auf. 238. Ehe wir das Lied miteinander singen, möchte ich Ihnen kurz etwas zu diesem weniger bekannten Liederdichter Johann Menzer erzählen. Er war befreundet mit Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und sehr vertraut mit dessen kluger und bekannten Großmutter Henriette von Gersdorf. In der Nähe von Herrnhut betreute er eine Pfarrstelle. Bei einem schweren Brandunglück soll er sein ganzes Hab und Gut verloren haben. Seine erste Frau starb nach der Geburt von Zwillingen mit 32 Jahren und er stand mit 6 Kindern allein da. Auch in seiner zweiten Ehe hörte die schwere Lebensführung nicht auf. Im Jahr 1712 starben innerhalb von 22 Tagen 4 seiner Kinder. Im Totenregister steht dazu die Notiz: Ach mein Gott, was tust du einen so schmerzlichen Herzensriss nach dem anderen? Doch es sei dafür dein Name hochgelobt. Und dazu dichtete er die Strophe: Ach Gott, ach liebster Gott, du machst mir Schmerz auf Schmerzen. Du reißest Stück auf Stück von meinem Vaterherzen. Doch deine Liebe tut's, drum geb ich mich da rein. mir genüget, wenn nur du mir stets wirst gnädig sein. Lassen wir uns von dieser Tapferkeit und diesem Glaubensmut, diesem Gottvertrauen anstecken, auch im Blick auf unsere gegenwärtigen Corona-Schwierigkeiten. Sie wirken klein daneben. Und nun machen wir dieses schöne Lied von Johann Menzer zu einem Lob- und Gebetslied. Ich möchte Sie bitten, dass Sie die erste, die zweite und die vierte Strophe singen. Dann sprechen wir miteinander die Strophen 4a bis 4c als Gebet und singen dann nochmal die letzten beiden Strophen. Also wir beginnen mit 1, 2 und 4. Ja, wir befinden uns noch im ersten Monat des neuen Jahres und da dachte ich, wir könnten das erste Zeichen, das Jesus getan hat, anschauen. Und ich frage nun in die Runde, was war sein erstes Zeichen in Israel? Ah, so viel Bibelwissen. Ich weiß gar nicht, warum wir das noch anschauen, aber vielleicht geht uns doch noch manches zu Herzen. Ja, die Hochzeit zu Kana, also ein Fest steht am Beginn der Wirksamkeit Jesu. Denn er ist gekommen, Freude und Überfluss in unser Leben zu bringen. Und jede Zeit, jede Stunde über der Bibel, jede Stunde mit dem Herrn ist eine festliche Stunde, auch wenn manchmal Anfechtungen, schräge und dunkle Töne da hineinbringen. Wir hören den Predigttext jetzt aus Johannes 2, 1 bis 11.
Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten ihm's. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Ist Ihnen aufgefallen, wer in diesem Text so gut wie keine Rolle spielt? Die Mutter kommt vor. Aber wir haben eine Hochzeit. Braut und Bräutigam. Also, das Brautpaar. In der Regel geht es doch bei einer Hochzeit um das Brautpaar. Die Schönheit der Braut wird bestaunt, bejubelt, beschrieben, oh, deine braunen Augen, deine tollen Locken, deine schöne Haut. Und der Bräutigam wird dafür beglückwünscht, eine solche Braut gefunden zu haben. Aber davon hören wir gar nichts. In Israel war die Hochzeit ein großes Fest, das 7 Tage dauern konnte. Es wurde gegessen, gesungen, getanzt, erzählt mit orientalischer Lebensfreude. Also, es begann alles mit einem Fest. Und Jesus hat sich irgendwann unter die fröhlich Feiernden gemischt. So kennen wir ihn gar nicht, oder? Wir sehen ihn doch mehr als den, der sich um die Mühseligen und Beladenen kümmert, der sie zu sich ruft, um ihnen die Bürden des Lebens zu erleichtern. Wir kennen ihn als den, der die Ausgerutschten und Abgerutschten, die Leidenden, die Verzweifelten, die Verbitterten und Hoffnungslosen, die Sünder und Versager in den Blick nimmt, als ihr Heiland, als ihr Retter und Erlöser. Aber auf einem Hochzeitsfest, wo Leid und Kummer keinen Zutritt haben, wo fröhlich gelärmt und herzhaft gelacht wird, dort stellen wir uns Jesus spontan nicht vor. Und doch, am Anfang war ein Fest, eine Hochzeit, eine Hochzeit. Über unserem Leben liegt auch ein festliches Licht, denn es steht unter dem Segen Gottes, der uns immer wieder zugesprochen wird. Darin heißt es, dass das leuchtende Antlitz Gottes auf uns liegt. Auch wenn es manchmal durch Kummer oder Anfechtungen eingetrübt erscheint, es ändert nichts daran, dass über unserem Leben das große Ja Gottes steht. Darum können wir so ein Psalmwort, wie wir es in Psalm 16 lesen, einfach auch glauben und mitsprechen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist in meinem Leben, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und vielleicht ist das unser Auftrag für unsere Zeit, in der durch die Corona-Pandemie so viel Unsicherheit, Streit, Angst, Trauer und Hilflosigkeit um sich greifen, dass wir Christen mehr die festliche Seite der Nachfolge ausstrahlen, dass wir großzügig, hilfsbereit, freundlich, großherzig, zuversichtlich und hoffnungsvoll sind. Wir haben allen Grund dazu. Auch wenn die Maske das halbe Gesicht verdeckt, die Augen können strahlen. Ja, nun aber schauen wir nochmal zu Jesus hin. Es beginnt seine Wirksamkeitsgeschichte mit einem Fest. Wie endet sie? Wir wissen, im Evangelium lesen wir Tod, Sterben, Auferstehung. Aber in der Offenbarung lesen wir, und die ist auch von Johannes, ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut. Und zwei Kapitel vorher heißt es: Glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und das wollen wir zunächst mal festhalten. Das Leben, Wirken, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu hat eine große Klammer. Festfreude, Hochzeit, Glück und Fülle. Unter diesem Bogen müssen wir sein Leben sehen. Das erste, zugegeben etwas rätselhafte Zeichen, weist schon hin auf die große Freude, die nie mehr getrübt wird, nie mehr angezweifelt, nie mehr wegdiskutiert werden kann. Sie ist ewig. Es war eine Hochzeit in Kana und die Mutter Jesu war dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Warum Maria dort war, erklärt Johannes nicht. Vermutlich war das damals so klar, dass er es für überflüssig hielt, das noch zu erklären. Und Jesus ist auch eingeladen und kommt mit seinen frisch gebackenen Jüngern zum Fest. Die gehören zusammen, der Lehrer und seine Schüler, der Meister und seine Nachfolger. Das stellt niemand in Frage. Jesus ist eingeladen, lesen wir. Das ist bitteschön keine Randbemerkung, über die wir schnell hinweglesen sollten. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, beten wir manchmal zu Tisch. Aber es ist doch viel mehr gemeint als nur unsere Mahlzeiten. Es bedeutet doch, Jesus, komm in unser Haus, komm in unser Leben. Komm in unsere Gemeinschaft. Komm in unsere Sitzungen und in unsere Arbeit. Komm in unser Denken und Grübeln. Komm auch bitte in unsere allzu menschlichen Probleme, in unsere Konflikte und Spannungen. Komm in alles, was uns ausmacht und umtreibt. Komm. Sei dabei, sei mittendrin. Jesus ist eingeladen. Wenn wir in dem Text fragen, ja, hat nun die Hochzeitsgesellschaft ihn irgendwie besonders bemerkt? Ist sie aufgestanden, still geworden? Hat sie Choräle angestimmt oder in Psalmen gesprochen? Er wird mit dem Kopf geschüttelt. Es hat gar nichts ausgelöst. Er kam und alles ging weiter. Und da tritt unauffällig seine Mutter zu ihm. Sie hat vielleicht bei der Versorgung der Gäste mitgeholfen, hat Speisen und Getränke aufgetragen. Sie bemerkt, dass der Wein ausgeht. Das wäre eine peinliche Situation für den Gastgeber, wenn es die Gäste bemerken. Sie haben keinen Wein mehr, sagt Maria zu Jesus. Und er sagt nicht, oh ja, will ich schnell helfen. Nein, er antwortet ganz schroff, halt dich da raus, Frau. Was geht es dich an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mit anderen Worten, er sagt, den Takt für mein Handeln gibt mein himmlischer Vater vor. nicht du und überhaupt niemand sonst. Maria hat ihn ja 30 Jahre zu Hause erlebt. Sie haben miteinander gesprochen, miteinander gegessen, miteinander gebetet, miteinander die Tora studiert vielleicht. Darüber wüssten wir gern mehr, aber es ist uns verwehrt. Auf jeden Fall kennt sie ihn so gut, dass sie ihm zutraut, dass er jetzt helfen kann. Sonst hätte sie sich nicht damit an ihn gewandt. Manche Ausleger meinen, es sollte ein mütterlicher Wink sein, du, jetzt kannst du doch zeigen, öffentlich machen, dass du Gottes Sohn bist. Und nicht nur der Herr Jesus aus Nazareth. Maria wusste ja Bescheid. Der Engel Gabriel hatte es ihr persönlich mitgeteilt, dieses große Geheimnis. Das Heilige, das von dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Sowas vergisst man nicht mehr. Aber Jesus sorgt da auf einmal für Distanz. Und später wird er sogar sagen, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Jesus hat oft schroff reagiert, wenn äußere Verhältnisse den Gehorsam gegenüber einem göttlichen Ruf blockieren wollten. Und das war sicher berechtigt und ist es bis heute, denn wie oft sind Berufungen im Sand verlaufen und haben sich nie entfaltet? Wie oft hatte Jesus einen Plan für einen Menschen, aber er hat lieber auf Meinungen, Ratschläge und Einwendungen von Verwandten, Kollegen und Freunden gehört? Oder wie oft stand die eigene Bequemlichkeit oder eine vorgefasste Meinung einer Berufung im Wege? Ja, das geht gar nicht. Also, in unserer Geschichte hält Maria die Distanz, die Jesus da plötzlich aufbaut, klaglos aus. Sie sagt nicht, du, was ist denn das für ein Ton, in dem du da vor den Jüngern mit mir sprichst? Und Eltern wurden immer respektvoll behandelt im alten Israel. Aber Maria ist nicht eingeschnappt, sie bedrängt ihn nicht. Sie macht ihm keine Vorwürfe, sie diskutiert nicht. Was macht sie? Sie vertraut ihm und sagt den Dienern, was er euch sagt, das tut. Mehr nicht, jetzt verschwindet sie aus der Geschichte. Und damit wird unsere Aufmerksamkeit auf 6 große steinerne Krüge gelenkt. Die sind kostbar, denn die sind aus einem Stein gehauen, jeder Krug aus einem Stein. Und jeder Krug fasst zwischen 600 und 700 Liter Wasser. Also stellen Sie sich vor, 700 1 Liter Flaschen Sprudel und das mal 6, ich nehme an, das geht bis zum Speisesaal darüber. Wasser wird benötigt, damit die Gäste sich entsprechend dem Gesetz, wie es bei Mose steht, reinigen können, ehe sie zu Tisch gehen. Und jetzt wird Jesus plötzlich aktiv. Er handelt jetzt wie ein Gastgeber. Er befiehlt den Dienern, die Krüge mit Wasser zu füllen. Welche Autorität ist da von ihm ausgegangen? Sie tun das sofort. Vermutlich haben sie eimerweise Wasser von einer nahegelegenen Zisterne herbeigeschleppt. Und als die Krüge bis oben an voll sind, da bringen sie eine Kostprobe von dem Wasser, dem Oberkellner, dem Maître d'. Und der ist gleich völlig aus dem Häuschen. Denn was er da kostet, ist ein guter Wein, ein auserlesener Premium-Tropfen. Er gerät völlig aus dem Häuschen und läuft zum Bräutigam, aber der guckt ihn genauso fassungslos an. Hat da ein reicher Onkel eine Spende gemacht und er weiß von nichts? Er weiß von nichts. So viele Hektoliter Wasser in Wein verwandeln. Darüber wurden viele Witze und spöttische Bemerkungen gemacht. Und daran nehmen Menschen bis heute Anstoß. Ausgerechnet ein Weinwunder am Anfang. Wer braucht denn sowas? Ein Schwabe von der Alp hat es mal so ausgedrückt. Ich bin kein Schwabe, aber ich probiere es. Das ist nicht das beste Stück vom Herrn, hat er gesagt. Wirklich nicht? Haben Sie es verstanden? Gut. Fragen wir uns also, was zeigt uns denn der Herr damit? Erstens, er handelt nicht, weil seine Mutter meint, da musst du doch schnell helfen. Lass die jetzt nicht da im Stich. Und meinen wir das nicht auch oft so? Sind wir nicht auch manchmal so drauf in unseren Gebeten, Herr Jesus, jetzt wäre mal Zeit, dass du da was tust. Bitte greif doch ein. Aber auf dieser Ebene offenbart sich Jesus hier nicht, sondern der Herr zeigt zwei Dinge. Erstens, er ist der Herr der Schöpfung. Ihm gehorchen die Moleküle widerstandslos. Aus H2O macht er ohne Schwierigkeiten C6H12O6 und dann noch ein paar Moleküle dazu und Aromamoleküle und fertig. Ist der Wein. Das ist das Erste. Er ist der Herr der Schöpfung. Das wird er im Verlauf seiner Wirksamkeit immer wieder zeigen. Das Zweite, er ist der Messias. Und zu den messianischen Zeichen gehört der Wein. Es gibt viele Bibelstellen dazu. Ich lese eine aus Jesaja 25. Auf diesem Berg Zion aber wird der Herr der Heerscharen allen Völkern ein fettes Mahl zubereiten, ein Mahl mit alten Weinen, nicht mit abgelagerten Weinen, mit fettem Mark, mit alten geläuterten Weinen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns hilft. Das ist der Herr, auf ihn haben wir gehofft. Lasst uns jubeln und froh sein über seine Hilfe. Das erfahren die dort in Kana, Hilfe. Und deshalb ist der Zielpunkt der Geschichte von der Hochzeit in Kana nicht der Wein, er mag so gut schmecken, wie er will, sondern die Herrlichkeit, die Jesus als Herr der Schöpfung und als Messias offenbarte. Diese Herrlichkeit erleuchtete die heilige Nacht, als er geboren wurde. Wenige haben sie gesehen, die Eltern, die Hirten und die Weisen. Und Johannes erzählt in seinem Evangelium nicht die Geschichte der Geburt Jesu, wie wir sie zum Beispiel von Lukas kennen. Aber er sagt schon in Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater. Diese Herrlichkeit, die auf Jesus während seinen Erdentagen lag, ist nur dem Glaubenden sichtbar. Sie ist verhüllt. Die Jünger glaubten an ihn, heißt es nachher. Sie haben es aufmerksam beobachtet, was geschehen ist. Sie haben auf ihren Meister geschaut. Sie waren offen für sein Handeln. Es war ein leises Zeichen, das Jesus an den Anfang stellte. Es geschah lautlos und still, nicht? Da hat nichts geknallt, da hat nichts explodiert. Es geschah unbemerkt von der Menge. Niemand von der Hochzeitsgesellschaft in Kana, nicht die Diener, obwohl sie ganz nah dran waren, nicht der Chef des Festsaales, nicht das Brautpaar, nahmen besonders Notiz von dem, der das Zeichen gewirkt hat. Dabei ist es schon wie so ein Wetterleuchten fern am Horizont, das Meer ankündigt. Ja, da habe ich mich auch gleich gefragt, wie viele leise Zeichen und Wunder haben sich in meinem Leben schon ereignet. Viele habe ich wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Um die Herrlichkeit Jesu zu entdecken, im Alltag, bei Gesprächen, beim Lesen in unserer Bibel, beim Hören von Predigten, dazu brauchen wir ein aufmerksames Herz und den Heiligen Geist, der uns die Augen dafür öffnet. Ich kann jeden Bibeltext vom Anfang bis zum Schluss so lesen, wie der Speisemeister diesen Wein gekostet hat. Oh, sagt er, das ist aber eine Blume. Er schnalzt mit der Zunge, er sagt, ein herrlicher Nachgang. Aber keine Herrlichkeit gesehen. Und so kann ich auch die Bibel lesen. Oh, ist ja interessant, tolle Geschichte, spannend, langweilig, kann ich alles lesen. Verstehe ich nicht? Nein. Öffne mir die Augen, betet der Psalmist, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz, dein Wort enthält. Und dann wird's spannend. Ja. Lassen Sie uns immer wieder bitten, Herr, öffne mir die Augen für die Wunder, die du in meinem Leben schon getan hast, damit ich dir danke und damit sich unsere Beziehung festigt, damit ich dir mehr und mehr vertraue, gerade dann, wenn es schwierig wird. Beim letzten Abendmahl, das Jesus mit den Jüngern gefeiert hat, nachdem der letzte Kelch die Runde gemacht hat, mit dem Jesus auf seinen Sühnetod verweist, spricht er: Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Ja, meine Lieben, Es steht uns ein Fest in der Ewigkeit bevor. Ein Fest ohne Mangel, ein Fest, das durch nichts getrübt wird, wo ewige Freude herrscht. Und es ist sicher nicht von ungefähr, dass wir im letzten Kapitel der Offenbarung, und das ist zugleich das letzte Kapitel unserer ganzen Bibel, dass dort nochmal bewusst dazu eingeladen wird. Wir sind Eingeladene. Gerhard Mayer sagt dazu, die Offenbarung des Johannes endet mit einer Evangelisation. Die Offenbarung des Johannes endet mit einer Evangelisation. Zitat Ende. Wer die Einladung zu ihm zu kommen annimmt, wer Ja sagt zu diesem Ruf in die Nachfolge, der wird an diesem Fest teilnehmen. Denn der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt. Umsonst. Amen. Wir beten. Danke, lieber Herr, für deine Liebe. Danke dafür, dass du dich uns zuwendest. Danke, dass du Wege hast, uns auch auf Abwegen zu finden. Steh uns bei, wenn wir es schwer mit uns selbst oder mit anderen haben. Herr, wir bitten dich, lass uns deine Herrlichkeit sehen, wenn wir in deinem Wort lesen, wenn wir den Schwachen dienen, wenn wir in einer Not noch keine Hilfe sehen. Vergib uns, wo wir die kleinen Zeichen deiner Gegenwart übersehen haben. Herr, wir legen dir all das Chaos ans Herz, das gegenwärtig in der Welt herrscht. Steuere den Kriegstreibern, wehre der Bosheit der Diktatoren, die so viel Leid über die Menschen bringt. Wir bitten dich für deine verfolgte Gemeinde. Es sind so viele, die um deines Namens willen gequält, bedroht und ausgestoßen werden. Stärke du sie mit dem Brot des Lebens, mit einer Freude, die allen Verstand übersteigt. Mit all dem, was wir auf dem Herzen haben, beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abkündigungen steht jetzt auf meinem Zettel. Ist was abzukündigen?
Ja, nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst.
Haben Sie es gehört? Nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst. Und das ist doch schön, dass wir uns hier versammeln können. Und jetzt gehen wir mit dem Segen Gottes in diese Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Eine behütete Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.